Ein Zuhause zu bauen ist ein großes Abenteuer, bei dem euch tausend Fragen begegnen. Wir begleiten euch auf dem Weg zum Traumhaus. Vom ersten Beratungsgespräch über die Planungs- und Bauphase bis zur Schlüsselübergabe.
Nachhaltigkeit, Regionalität, Individualität, Zukunft.
Baustein für Baustein entsteht so ganz in Ruhe und mit Liebe zum Detail euer neuer Lieblingsort. Den Grundriss dafür könnt ihr jetzt schon skizzieren in Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus. Und wir haben uns heute wieder eine wunderbare Folge für euch überlegt und ein Thema rausgesucht, das ich wahnsinnig spannend finde. Grundrisse und die aktuellen Trends, was eben Grundrisse angeht. Und wen kann ich da besser zu befragen als die Geschäftsführer Alexander und Roland Assmann? Hallo.
Hallo,
herzlich willkommen.
Hi.
Schön, dass ihr da seid, wieder euch Zeit genommen habt in eurem busy Berufsalltag, mit mir ein bisschen drüber zu plaudern über Grundrisse. Ich würde ganz gern direkt einsteigen. Was ist denn aus eurer Sicht aktuell so ein Trend im Bereich Grundriss? Also wie starten die meisten? Was möchten sie haben? Wie sollte ein Grundriss sein?
Ich glaube, das, was eigentlich, wenn man so quer durch die Bank guckt, was jeder möchte, ist ein Wohnraum, der den Ansprüchen, die man so heute ans Leben stellt, gerecht wird. Also wo man zusammen Zeit verbringt, sich entspannen kann, gemeinsam kochen kann. Also diese Themen große Wohn-Essküche, wo man mit vielen Leuten auch nicht das, was in der Küche passiert, abschottet, sondern auch damit lebt und das auch zusammen erlebt. Ja, aber auch das ist ein Thema, was viele Leute individuell unterschiedlich sehen. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte aber auch meine Küche mal, auch wenn die so halb offen mit einer zweiflügigen Schiebetür da ist, ich möchte die aber auch mal zumachen können.
Ne?
Also
für jemand, einen Fisch.
Ja, oder der auch einfach sagt, ich will mich nach dem Kochen nicht direkt mit dem Aufräumen beschäftigen, ich mache das jetzt zu.
Mhm. Ne?
Und andere Leute, für die ist die Küche immer, die ist immer blitzblank. Und die haben auch kein Problem damit, wenn das alles immer offen ist.
Es gibt ja auch Grundrisse bei uns im Katalog, wo es eine Zweitküche gibt hinter der eigenen Küche.
Das also stimmt. Das ist natürlich so eine Vorzeigeküche und eine, da kann es sauig aussehen.
Also es gibt sogar Bauern, die haben, also da ist die Küchenzahl, da kommt man dann rein, ja, wo ist denn jetzt der Hauswirtschaftsraum? Und dann geht eine Küchentür auf und dann geht man durch die Küchentür in den Hauswirtschaftsraum und da ist dann eigentlich so auch Nebenküche.
Wir haben das auch mal mit einer Schranktür gemacht.
Also ja, durch die Küchentür in den Hauswirtschaftsraum und ach, da war ja noch was. Ne? Also das habe ich ja schon mehrfach gesehen bei Bauern, die dann mit der Küchenplanung das so kaschiert haben, dass die Haustechnik eigentlich nur durch den Küchenschrank zu betrieben ist.
Ich wollte das auch erst so machen bei mir zu Hause. Ja, hatten wir geplant, aber das Problem ist, dann wäre man halt auch, weil das ging nicht in den HWR, weil den haben wir im Keller. Mhm. Das heißt, man wäre aus dem Flur quasi aus dem Schrank rausgekommen in der Küche. Und das hätte natürlich ziemlich bekloppt ausgesehen für jemanden, der da sitzt und dann halt kommt einfach jemand, huckuck.
Ich habe die ganze Zeit so Chroniken von Narnia-Vibes. Da ist es auch so, da gehen die Kinder in so einen Schrank rein und kommen in Narnia wieder Welt raus.
Ja, okay. Ja.
So Harry Potter-mäßig.
Ja, total.
Das ist unter der Treppe, das braucht man aber auch. Diesen Raum unter der Treppe, der ist ja auch ganz wichtig.
Der wird auch gerne. Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, als wir über den Schrank oder die Küche gesprochen haben. Viele Leute bauen ja auch hinter den begehbaren Kleiderschrank, aber den begehbaren Kühlschrank hatten wir noch nicht. Warum eigentlich nicht?
So wie bei Tim Tooltime, da gibt es doch auch, mit dem Metzger direkt drin.
Ja, sowas fände ich gar nicht schlecht.
Ich weiß, das würde bei uns auch. Das würde bei uns auch sehr gut ankommen. Also mein Mann ist auch eher so, je größer der Kühlschrank, desto besser. Und ich glaube, so ein begehbarer Kühlschrank, wenn ich damit käme, da würde ich punkten. Aber wo wir jetzt bei so einer offenen Küche sind etc., ich muss sagen, bei mir wäre es auch Tatsache so gewesen, dass ich eigentlich ganz gerne eine offene Küche gehabt hätte, auch mit so einer Kochzeile, mit so einer Kochinsel. Das ist ja auch heutzutage irgendwie so gang und gäbe, ne? Also die meisten wollen offene Küche mit so einer schönen Kochinsel haben. Aber ich denke mir dann auch jedes Mal, was ist, wie du eben gesagt hast, was ist, wenn du dann den Fisch machst, dann stinkt das ganze Wohnzimmer, ne?
Ja, gibt's aber Lösungen für. Also da muss man mit dem Küchenbauer sprechen. Ich habe zum Beispiel hinter unserer Dunstabzugshaube einen Plasmafilter dahinter. Das heißt, der verbrennt quasi die Gerüche, um es mal einfach zu sagen, mit Strom.
Mhm.
Und also klar, jetzt kochen wir nicht jeden Tag thailändisch und jeden Tag Fisch, weil ich mag auch keinen Fisch so richtig, außer Zander. Aber trotzdem, das kriegt man halt mit dem, was Küchenbau halt heute kann, eigentlich alles geregelt. Mhm. Und häufig ist es halt so, dass eine Küche, also dieses Miteinander kochen, dieses dann halt miteinander essen und dieses generell halt in der Küche in Anführungsstrichen leben, ja genau der Punkt ist, dass halt das Wohnzimmer, das ist so ein Trend, das Wohnzimmer ist eher der Bereich, wo zusammen vielleicht Fernsehen geguckt wird oder die Kinder Playstation spielen.
Weil sowas oft auch mittlerweile in den Medienzimmer ausgelagert
wird,
das einfach auch separat abgeschottet haben.
Genau, aber das halt das Wohnzimmer generell so der Raum eigentlich ist, also unsere Eltern, ja, wenn die Besuch gekriegt haben, dann haben die früher auf der Couch gesessen. Das ist ganz einfach so. Da hat dann halt der Nachbar noch mit der Zigarette, Entschuldigung, aber einen Brandfleck ins Sofa gemacht und so weiter. Da saß man halt auf der Couch zusammen und trank dann halt was oder unterhielt sich. Das ist ja heute nicht mehr so. Der Lebensmittelpunkt ist häufig die Küche und der Rückzugspunkt ist häufig das Wohnzimmer. Also das heißt, wo halt man abends zusammen halt nochmal Fernsehen guckt oder streamt ja eigentlich eher dann heute, ja, weil ja keiner mehr Zeit hat, um 20:15 Uhr am Bildschirm zu sitzen. Ist ja auch so. Also es,
ne, um bis 22.30 Uhr aufzubleiben.
Oder das. Aber häufig ist halt das dann halt eher, finde ich auch gut, habe ich auch selber so eher der abgeschlossene Raum, der etwas separierte Raum, der muss auch gar nicht so groß sein. Ja? Mhm. Da braucht man halt eher eigentlich den Abstand zum Bildschirm, weil der so groß ist. Aber
wobei ich bin bei der Zigarette und der Couch hängen geblieben.
Das war vorm Kamin, ich weiß.
Das war vorm Kamin und ich merke gerade, dass der Dielenbereich, also da, wir hatten einen Windfang, da ging man rein, da war eine Tür, da war zu und da kam ein Dielenbereich, wo man auch sich aufgehalten hat. Da standen zwei kleine Sofas und man saß vorm Kamin und hat sich unterhalten, ohne einen Fernseher und irgendwelche anderen Medien.
Ja, aber da passen vier Leute hin, aber dann...
Nee, ich habe jetzt nur überlegt, dass wir diesen Dielenbereich, das ist heute, da wird Garderobe und sowas untergebracht, man kommt ins Gebäude rein, man hat da vielleicht noch unter der Treppe irgendwo Abstellmöglichkeiten und baut einen Einbauschrank hin, aber so Wohndielen, das haben wir eigentlich in den letzten Jahren
weniger gebaut. Aber weil häufig auch der Platz dafür fehlt, weil das ist ja ein Bungalow gewesen, da müssen ja die Räume alle drumherum angeordnet sein und das Wohnzimmer weißt du auch, wie groß sowas dann wird hinterher und das ist eigentlich so dann eigentlich im Umgekehrten heute. Wenn ich eine vierköpfige oder auch fünfköpfige Familie habe als solches, dann passen die normalerweise auf so eine Couch drauf. So, und wenn man da mal alle zusammen da sitzt und irgendwie einen Film mit den Kindern guckt oder so, dann ist das ja schon eher die Ausnahme. Das passt ja meistens eh nicht. Also erstens halten teilweise nicht so lange durch oder wie auch immer, aber das ist eigentlich dieser Rückzugsraum geworden, das Wohnzimmer, und das ist dann gar nicht so groß unbedingt und muss auch nicht unbedingt an dem anderen Bereich halt dran sein, das merkt man schon.
Aber habt ihr das Empfinden bei euren Kunden, dass das Wohnzimmer kleiner geplant wird? Weil ich, also jetzt so rein aus meiner Laien.
Nee, meistens offen. Ja. Also meistens ist es dann offen, aber wir empfehlen auch häufig, dass halt so ein bisschen. Also vielleicht von rechts oder links so ein Wandstück reinlaufen zu lassen, damit man merkt, okay, das ist jetzt ein anderer Raum.
Also die Räume werden zusammengeschaltet, aber es tut schon gut daran, das ein bisschen zu zonieren. Wir haben das bei uns im Musterhaus ja auch, wo das Esszimmer eben in diesem Glasbereich liegt. Aber trotzdem ist das Wohnzimmer ein Stück versetzt im Gebäude, sodass das trotzdem, auch wenn es dazugehört, eine offene oder eine eigene Zone ist in diesem gesamten Wohnbereich. Und man muss natürlich gucken, wenn man drei Raumprogramme zusammentut, also Wohnen, Essen oder Wohnen, Essen, Kochen, gegebenenfalls dort den Hauswirtschaftsraum mit einer Tür direkt dahinter, da stellt einen irgendwann auch die Statik an Grenzen, wenn man irgendwo so einen riesen Raum hat, der keine Stütze oder keine Wandscheibe dazwischen hat. Weil da muss man natürlich gucken, wie werden die Lasten aus dem Geschoss oder den Geschossen darüber dann noch abgetragen. Mhm. Also das muss man halt, das sind so Dinge, die auch Grundrissgestaltung ein bisschen begrenzen. Wenn der Flächenanteil der Glas- oder der Fensterflächenanteil überwiegt dem der Wandflächen, dann wird es irgendwann schwierig. Dann ist man im Skelettbau.
Ja. Häufig werden die Häuser ja heute auch mit, ganz anderes Thema eigentlich, aber häufig werden die Häuser ja heute mit auf Bodenplatte gebaut. Also Keller ist halt dann noch ein Thema, wenn eine Hanglage da ist oder halt der Platz auf dem Grundstück nicht darstellbar ist und die Leute mehr Platz einfach brauchen. Aber häufig auch und der Kosten wird ganz einfach das Haus auf einer Bodenplatte gebaut. Und da fehlt ja dann immer irgendwo Abstellraum oder generell Stauraum. Und deswegen ist es so, dass halt meistens der Raum unter der Treppe dann auch dafür genutzt wird. Da wird halt ein Raum rausgemacht mit einer Tür als Abstellkammer oder Speisekammer an der Küche oder wie auch immer. Das ist halt ein Trend, der wird bei den meisten Häusern gemacht. Deswegen geht auch da ein Trend ganz klar zu geschlossenen Treppen, finde ich.
Du meinst zu Betontreppen oder zu Holztreppen, also, die zu sind?
Also geschlossene Räume.
Viele machen sich auch einen Einbauschrank darunter mit ausziehbaren Schubkarren. Da gibt es auf Pinterest ja genug Beispiele, was man da so alles runterbauen kann. Und ja, generell versucht man halt jeden Raum auch gut und sinnvoll zu nutzen. Ne?
Ist dieser Sitzfenstertrend eigentlich wieder vorbei?
Ein bisschen, glaube ich, schon. Also ich finde das immer noch nach wie vor schön. Also Sitzfenster ist so ein Fenster, wo man eine niedrige Brüstung hat, genau, wo man aber dann praktisch vor dem Fenster rausgucken kann. Ja. Also man sitzt da drin auf einer normalen 45er, also 45 Zentimeter Sitzhöhe und guckt so in den Garten.
Gibt es in der Kita von meiner Tochter. Die haben da auch so schöne Kissen drauf liegen und da sitzen die Kinder dann in diesem Fenster, in dieser Nische und lesen.
Wir haben das Vogelhäuschen davor, dann gibt es was zu gucken.
Also als wir gebaut haben, war das halt so ein Trend oder wie auch immer, vor 5 Jahren anscheinend, also deswegen frage ich, aber wir haben das auch ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Also wir haben halt in zwei der drei Kinderzimmer haben wir halt solche Sitznischen eingebaut, wo ich dann selber halt aus Ikea was reingebastelt habe, wenn man mal so will, damit die Sitzfläche halt ein bisschen tiefer wird. Und haben das in der Küche umgesetzt dann halt, weil wir da den Esstisch quasi teilweise reingebaut haben und haben das nochmal im Wohnzimmer gemacht, wo man dann in den Garten gucken kann. Ich meine, prinzipiell.
Sitzt denn immer jemand davor, oder?
Also die Fläche im Wohnzimmer wird häufig halt auch von den Kindern missbraucht.
Für mit Ablage von,
nee, das nicht. Aber und von meiner Frau als Dekorationsfläche, ja, weil die dann halt im zu Weihnachten da, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber von außen kann man es lesen und von innen nicht, was reinschreibt und so. Halt mit aufs Glas da mit so einem Kreidestift. Und meistens liegt dann da häufig halt irgendwas, was die Kinder gerade dann halt bearbeiten, dann auf der Fläche drauf. In der Küche ist es so, dass das tatsächlich sehr viel genutzt wird. Also klar, weil da sitzen die Kinder halt drin, wenn wir zusammen frühstücken. Und in den Kinderzimmern ist es tatsächlich so, dass das noch nicht so genutzt wird. Von denen allerdings sind die noch klein, aber das heißt klein, aber 6 und 8. Ich glaube, wenn die halt in so einem Alter sind, dass sie sich einmal zurückziehen wollen, halt mal ein Buch lesen wollen, drüber nachdenken wollen, warum ich was gesagt habe, dass dann vielleicht, dass das dann halt mehr genutzt wird. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, aber ich habe irgendwie nie die Zeit dafür, da drin zu sitzen.
Aber ihr habt's. Das ist ja auch besser haben als brauchen.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Eigentlich wäre das was für unsere Mutter gewesen. Die hat immer gerne telefoniert und die hat immer gerne auf die Straße geguckt. Ja. Das hätte sie, wenn sie das in ihrem alten Büro gehabt hätte, ne, so draußen gucken.
Das klingt jetzt aber.
Nee, aber ich weiß, dass die immer sehr gerne da an dem Fenster, in dem Büro auch, also unser ehemaliges Elternhaus ist ja unser altes Büro.
Ja.
Und das alte Esszimmer war dann ihr Büro hinterher und das war auch mit Blick auf die Straße und
Die Polizei sagt ja auch, es ist wirklich immer gut, wenn man jemanden in der Nachbarschaft hat, der alles im Blick hat.
Richtig.
Ne? Das ist die beste Alarmanlage für alle.
Genau.
Von daher. Aber wo wir jetzt generell beim Grundriss sind, würdet ihr sagen, dass heutzutage die neuen Bauherren sich auch Gedanken machen, was den Grundriss betrifft, wie es dann im Alter aussehen kann? Also ist das ein Thema, das man bespricht bei so einer Grundrissbesprechung?
Es hängt immer, also so individuell wie die Menschen sind, ist auch deren Lebenssituation und je nachdem, wie weit man sich schon damit beschäftigt als junger Mensch, berücksichtigt man das natürlich, dass man auch auf Barrierefreiheit achtet und sag mal mindestens 88,5er Türen macht, also Meter 1 wäre noch besser, aber begrenzt natürlich auch irgendwann die Möglichkeit, Stellfläche für Schränke unterzubringen, wenn man überall breite Türen macht. Aber dass das Haus zukunftsoffen geplant wird, da achtet eigentlich jeder Bauherr drauf. Und wir geben da auch nützliche Tipps, was man beachten kann. Aber natürlich ist das immer so eine Mittelwegfindung. Dem einen ist das wichtiger und er sagt, ja, ans Alter denke ich dann, wohne ich dann ganz woanders. Und andere Leute sagen, nee, ich baue jetzt einmal noch und dann ist Feierabend. Und denen ist es dann wesentlich wichtiger oder hat einen größeren Stellenwert bei der Grundrissfindung. Und andere Leute sagen, wir haben ja heute einen Hund hier beim Podcast, mir ist ja die Schmutzschleuse für den Hund wichtiger. Also da mache ich lieber ein eigenes Räumchen neben dem Hauswirtschaftsraum, wo der Hund eine Dusche hat. Und er sagt, ist mir gerade wichtig und noch nicht unbedingt das dran zu denken, wie ich mit dem Rollstuhl ins Gäste-WC komme.
Ne? Obwohl so ein Trend, den man vielleicht da in der Inneneinrichtung auch sieht, ist, dass auch wenn man sich jetzt halt Instagram-Blogs und auch von unseren Bauern-Blogs und so weiter anguckt, ist halt schon, dass halt die Staufläche, die halt irgendwo ja gebraucht wird, die hat man irgendwo, dass die halt verschwinden soll, wenn man mal so will. Ne? Mhm. Also es ist halt sehr oft sehr clean, glatte Flächen und so weiter, halt wenig, also dieses Schränkchen, wo halt die kleinen Figürchen drin sind und so, wie man es von früher noch kennt.
Wir haben auch Bauherren, die halt sich anders einrichten. Wir haben schon für einen Pastor gebaut, der hat sich auch ein bisschen anders eingerichtet als jetzt.
Stimmt, der hatte aber eine Menge Bücher zum Beispiel. Und natürlich, ja, natürlich ist ein Bücherregal ist halt auch eine cleane Fläche, wenn man mal so will. Also, aber häufig, also was man jetzt halt häufig so sieht, ganz einfach, bei denen, wo man es halt dann
ja, wir haben halt auch immer so ausreißt. Wir hatten ja eben über den begehbaren Kühlschrank gesprochen. Es gab auch schon Bauherren, die hatten einen Panikraum hinter dem Schlafzimmerschrank. Also ging man durch
tatsächlich?
Den, ja, also vielleicht auch durch irgendwelche schlechten, ne, also Erfahrungen, dass man sowas ja auch als wichtig erachtet. Ne?
Super spannend. Wie plant man denn bitte einen Panikraum?
Ohne Fenster. Ist für Rettung, also als Rettungsweg, oder das ist eigentlich baurechtlich ein Abstellraum, aber ja.
Aber hat der dann irgendeine spezielle Tür, eine Sicherheitstür, oder muss man dann auch...
Ja, da haben sich die Bauern dann drum gekümmert, das irgendwie. Aber für uns war das einfach nur ein Abstellraum. Ich dachte erst, warum hat denn das Ankleidezimmer kein Fenster? Aber nee, es sollte anders genutzt werden. Und von daher, ja, ging man dann durch den Kleiderschrank da rein und konnte dicht machen und war für sich safe.
Ja, Wahnsinn. Da lässt es mich auch wunderbar jetzt so einen kleinen Teaser einfügen für die Hörerinnen und Hörer, denn wir werden auch auf jeden Fall nochmal in einer Folge drüber sprechen, was denn so die ausgefallensten Wünsche, die so erfüllt wurden, waren, die an euch gestellt wurden. Und da gehört bestimmt dieser Panikraum auch so ein kleines bisschen dazu, auch wenn es quasi für euch eigentlich nur so ein Abstellraum war in dem Moment.
Der Grundriss.
Wenn wir jetzt aber auch schon nochmal schauen auf Gestaltungsgrenzen. Du hattest eben schon mal einmal angesprochen, Roland, dass es Probleme gibt, auch wenn Räume zu offen sind. Ne? Also dass man da auch Grenzen hat, was die Statik angeht. Gibt es denn ansonsten auch irgendwelche Gestaltungsgrenzen, wo man sagt, was den Grundriss angeht, davor wird man eventuell gestellt?
Ja, wir hatten ja über Fensterflächenanteil gesprochen. Es kann natürlich sein, wenn man also viele Bauherren möchten große Fenster und viel Licht im Haus, aber viel Licht im Haus heißt auch immer unter Umständen im Sommer viel Wärme im Haus. Und große Fensterflächen und der sommerliche Wärmeschutz, also man muss ja beim Wärmeschutznachweis, der bei jedem Bauantrag auch oder bei jeder Baugenehmigung beim Bauamt liegen muss, nachweisen, dass sich das Gebäude nicht nur kältetechnisch vernünftig verhält, sondern dass es sich auch im Sommer nicht zu stark aufheizt. Und dann ist es bei großen Fensterflächen irgendwann ein Problem, überhaupt den noch hinzukriegen, ne? Auch mit noch so viel
auch mit Beschattung. Also das haben wir auch schon bei Häusern gehabt, dass ganz einfach dann die Fenster kleiner werden mussten, weil ansonsten das nicht gepasst hätte. Ob da ein Raster oder ein Rollladen vor ist, war halt egal. Dann hätte halt von außen noch eine zusätzliche Beschattung auf die Fenster gebracht werden müssen. Und ich wohne selber in einem Haus mit viel Glas, ja, weil ich bin da keine Ausnahme, wenn man so will, was die Wünsche angeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hat man halt nicht viel von, gerade wenn es die Südseite ist, was Kunden ja häufig auch präferieren. Grundstück muss unbedingt Südausrichtung haben. Bin ich gar kein Freund mehr von, lieber West oder Ost, am liebsten Westausrichtung, weil ganz einfach man im Sommer, und die Sommer werden immer wärmer und immer sonniger und immer länger, man halt auch die Hitze halt dann einfach nicht mehr wegbekommt. Und selbst wenn man sich davor dann schützt, dadurch, dass man halt einen Raster oder einen Rollladen dann halt runter macht, ist es ja so, dass man dann trotzdem wieder in einem dunklen Haus lebt. Mhm. Und das ist halt auch wieder Quatsch. Das heißt, man geht dann wieder dann dazu über, wir haben halt von vornherein bei uns auf der Terrasse, weil wir schon damit gerechnet haben, dann halt auch so eine, wie heißt das? Heißt das Pergola nicht? Wie heißt das denn nochmal? Wenn man so ein Roland, was
doch, das ist eine Pergola.
Das ist eine Pergola. Ja. Also ausbetoniert, ja, im Endeffekt dann in dem Fall sehr aufwendig, aber musste ja zum Haus irgendwie passen.
Also betonierten Rahmen für eine Verschattung.
Rahmen für eine Verschattung, und hinterher haben wir dann halt so eine Verschattung aus so einem, nee, Sonnensegel ist es nicht, aber es hängt so durch halt wie so eine Gardine halt quasi, aber in einer horizontalen.
Mhm. Und Seil geführt oder wie?
Nee, da sind Schienen drüber.
Ach so.
Und dann können wir die halt zufahren, und im Sommer, ganz ehrlich, da geht die morgens auf automatisch und fährt abends wieder rein, weil ansonsten ansonsten müssten wir halt immer die Raffstores halt auch in der Küche unten haben. Mhm. Und dann kann man nicht raus und rein gehen, mal eben schnell und so weiter. Das ist halt blöd.
Mhm.
Nee, deswegen da sollte man schon drauf achten. Es ist, die Leute
also
wollen
das ist
viel.
So Grund, also wir sprechen ja gerade über, was den Grundriss so reglementiert.
Ja.
Diese offenen Räume, wir bauen ja auch in Gebieten, wo Erdbebenzone 2 oder 3 ist, in Richtung Aachen und Eifel. Mhm. Und da sind lange Wände, die keine aussteifende Zwischenwand haben, also wo wir jetzt sagen wir, 8 Meter lange Wand, die kann da eigentlich irgendwann nur noch betoniert werden und wir werden mit einem Verbundsystem versehen werden, weil man die sonst nicht mehr im theoretischen Falle des Erdbebens festkriegt.
Ja.
Weil wir mauern ja Stein auf Stein und irgendwo muss die Festigkeit auch in dem Fall gegeben sein, wenn dann ein Erdbeben von, was weiß ich, 3,0 oder 4,5.
Also es geht ja nie darum, dass das Haus einstürzt. Es geht halt darum, dass halt die bauliche Konstruktion geschützt wird und dass es keine Risse kriegt, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Also oder keine, die halt maßgeblich
werden. Ja, also dass es das halt dieses Erdbeben halt so aushält, dass es.
Genau, da muss in solchen Fällen ein Erdbebennachweis gemacht werden, der auch dann gesondert gemacht wird. Und das reglementiert zumindest in solchen Regionen auch ein Stück weit die Grundrissgestaltung und die Fassadengestaltung. In dem
also um das zu verallgemeinern, ist das, was halt dann dementsprechend eigentlich dann die Gestaltungsgrenzen einschränkt, die Physik. Mhm. Egal, ob es jetzt dann halt der Wärmeeintrag.
Und das Bauamt, das darf man nicht vergessen.
Und das Bauamt, ja. Und das
also
Bauamt,
es gibt auch Bebauungsvorschriften.
Strenger als die Physik.
Ja, ja also eher auch als die Physik.
Auch was Belichtung von Räumen angeht. Also es gibt ja auch da Regeln, dass man einen gewissen Anteil der Grundfläche auch an Fensterfläche nachweisen muss, damit so ein Aufenthaltsraum nach Landesbauordnung nicht zu dunkel wird und auch vernünftig belichtet und belüftet werden kann. Und das macht auch Sinn, dass das so ist. Also es war gut, dass ich will das Baum noch mal ein bisschen in Schutz nehmen, dass da drauf geguckt wird und nicht irgendwelche Bunker gebaut werden, wo hinterher Leute ganz fahl rauskommen und kein Sonnenlicht sehen.
Und wie finde ich dann so am besten meinen persönlich passenden Grundriss? Also es ist natürlich so, dass man bei euch dann selbstverständlich gut an die Hand genommen wird und dann wird die passende Lösung gesucht.
Das ist uns ja extrem wichtig. Unser Prozess ist ja auch so aufgebaut, dass wir ganz am Anfang eigentlich schon, also wir reden ja in diesem Meinhaus-Konzept, was wir halt mit dem Kunden dann im ersten Gespräch halt durchgehen, diese 4 bis 5 Stunden, die irgendwie wir ihn quälen, reden wir ja erstmal gar nicht darüber, was er eigentlich, also wir reden eigentlich gar nicht über ein Haus.
Mhm.
Ja, wir reden eigentlich.
Die Frage geht ja dahin, was als Bauherr muss man sich, glaube ich, erstmal selbst klar werden, was man.
Darauf wollte ich kommen.
Was man will oder was seine eigenen Bedürfnisse als Gruppe sind und was einem vor allem wichtig und noch wichtiger ist. Also was man an seiner Lebenssituation verändern will.
Das wollen wir, das ist ja genauso aufgebaut, dass man halt, dass man innerhalb dieses Konzeptes das halt dann auch so irgendwie mit dem unserem Berater zusammen dann aufs Papier bekommt, dass man sich dann auch selber darüber klar werden kann. Natürlich kann man sich noch besser darauf vorbereiten, indem man sich dann halt genau, was mein Bruder sagt, halt darüber Gedanken macht, was will ich eigentlich? Mhm. Also jetzt nicht, ich will halt große Fenster haben und ich will halt, keine Ahnung, sondern wie will ich leben? Ja, einfach mal einen Tag auch durchspielen im Kopf, wie sieht der aus?
Alexander, stell dir mal vor, wir beide bauen zusammen ein Haus. Ja, das ist doch so. Also muss man sich ja dann austauschen.
Es sind ja mal häufig sehr konträre. Ne? Wir haben ja, also mein Bruder und ich, kann ja keiner sehen, aber wir sind halt sehr unterschiedlich in einigen Belangen. Ne?
Wir ergänzen uns.
Genau.
So.
Dadurch decken wir aber auch viel ab. Ja, muss man ganz einfach sagen. Und bei in der Partnerschaft ist es ja häufig auch so. Also es sind ja nie gleiche Leute, die zusammen sind. Ja, die würden sich ja wahrscheinlich nerven am Ende des Tages, ja, weil immer schon der andere das macht, was der andere eigentlich jetzt machen wollte. Nein, aber deswegen, häufig ist es ja halt dann auch ein Kompromiss, müssen ja mehrere Parteien mit reinspielen, die halt alle auch unterschiedliche Bedürfnisse dann dementsprechend haben. Uns war es zum Beispiel wichtig, als wir gebaut haben, dass wir im Erdgeschoss, wir haben uns das ganz toll vorgestellt, die Kinder können halt immer rumlaufen, ne? Also wir haben halt einen innenliegenden Treppenblock, um den sind die Räume angeordnet.
Ja.
Man kommt in den Flur rein, rechts geht's ins Wohnzimmer, links geht's halt dann durch so eine eingebaute Schranknische quasi dann halt, die nicht bis ans kommt man in die Küche. Die Küche ist eigentlich der Lebensraum, wenn man mal so will. Daneben ist das Esszimmer, das ist halt relativ schlecht genutzt, wenn man so will, weil das ist halt groß dimensioniert gewesen und ist eigentlich nur dann da, also du hast eben von kalter Heimat gesprochen oder wie auch immer, wenn wir Gäste haben, wenn wir viele Gäste haben, wenn wir mit mehreren, kalte Pracht, wenn wir viele Gäste haben, wenn meine Pokerrunde ist oder so, dann sitzen wir halt da am Tisch, weil dann halt 8 Leute am Tisch sitzen, die passen in die Küche nicht rein.
Ich kenne das, unser Esszimmer wurde immer nur an Weihnachten und Ostern genutzt.
Ja, so ungefähr. Ne, Weihnachten, Weihnachtsbaum und so, das steht dann alles da und dann ist es auch mehr genutzt und am Wochenende mittlerweile, muss ich allerdings dann auch sagen, nutzen wir das halt auch, weil wir dann die Zeit haben, ganz einfach. Ja, ansonsten ist es in der Küche natürlich mit dem kleinen Essplatz, den wir da in dem Sitzfenster haben, total cool, weil da kann man sich mal eben reinsetzen und fertig. Aber was, wo ich eigentlich drauf wollte, wir wollen bei uns im Erdgeschoss, haben wir das so angeordnet, weil wir uns dachten, okay, dann können die Kinder mit dem Bobbycar immer im Kreis fahren und fangen spielen und keine Ahnung was. Bei uns wichtig, den Kindern gar nicht so. Aber die konnten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht fragen, weil wir hatten halt Lennig und Alea waren schon da und Liara war irgendwie auf dem Weg und die wussten noch nicht so genau, was sie halt wollten, weil die waren halt noch klein, die waren halt 3.
Also wäre es jetzt in deinem Fall auch so, du würdest den Grundriss heute anders gestalten?
Nee, weil insgesamt ich immer noch keine bessere Lösung als die gefunden habe. Und es gibt einen einzigen Punkt, den ich anders machen würde, aber der wäre jetzt zu kompliziert zu erklären und das ist wirklich ein ganz kleines Detail. Aber ansonsten ist es halt schon so, dass wir das, was für uns optimal ist, eigentlich auch, wenn man sich bis jetzt, muss man ja sagen, also unsere Kinder sind jetzt 8, 6 und 4, ist eigentlich so alles ideal, außer das Wohnzimmer. Da könnten sie mal langsam teilweise mal die Spielgeräte rauslassen, weil das ist eigentlich Quatsch. Die haben eigentlich genug Platz in ihren Zimmern oder halt im Spielflur, aber naja.
Ich glaube, alle Eltern kennen das, wenn es dann auf einmal ganz laut, wenn irgendeiner von beiden ganz laut schreit, weil irgendein Lego-Männchen
unter Fuß gelandet ist. Ne? Früher gab es Spielzimmer, ne? Da war alles in Spielzimmer.
Ja, hat auch super funktioniert. Und dann wurde der Lego-Sack genommen und im Wohnzimmer ausgebreitet. Das war bei uns genauso.
Wir hatten eine große Lego-Decke und die wurde dann in die Tonne getan und dann war aber, ja.
Auf jeden Fall ist es so, dass bei Favorit Massivhaus natürlich der Grundriss ganz individuell geplant wird. Heißt ja nicht umsonst genau mein Haus. Ich danke euch, Roland und Alexander Aßmann, für die Zeit. Gerne. Und wenn ihr Spaß dran habt an ihrem Podcast oder an unserem Podcast hier, genau mein Haus, der Podcast von Favorit Massivhaus, dann klickt euch doch gerne rein in die anderen Folgen oder abonniert auch gerne den Kanal. Einmal auf Abonnieren klicken und dann verpasst ihr keine neue Folge. Hört gerne wieder zu. Bis dann. Ciao.
Träume nicht länger vom eigenen Haus. Gehe es an. Wir beantworten euch alle Fragen rund um eure eigenen vier Wände. Egal was. Macht jetzt euer persönliches Beratungsgespräch aus. Mit einem Klick. www.favorit-haus.de. Genau mein Haus. Der Podcast von Favorit Massivhaus.